bin nicht sicher, ob ursprünglich nicht tatsächlich die Woke-Bewegung in den USA von People of Color in Bezug auf Rassismus angestoßen wurde, aber sie wurde, vielleicht kann man sagen, von weißen Privilegierten gekapert ein Stück weit, sagen manche ja auch. Genau, also eben diese Gruppe von Menschen, die eigentlich in dem Sinne kaum betroffen ist. Aber aus verschiedenen Gründen eben ja, sich diesen Theorien angenommen hat und sozusagen aktivistisch kämpft.
Liebe Esther, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge SMP Leader Talk.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich gratuliere dir zu dem tollen Buch, The Woke. Ich habe das jetzt auch angeschaut und gelesen und habe wirklich Freude gehabt, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass du wirklich sehr viel recherchiert hast, was bei diesem Thema, glaube ich, auch essentiell ist, um jeglichen Shitstorm zu vergleichen, weil das Thema sehr, sehr viele Gefühle in Wallung bringt. Wie war deine Erfahrung bis jetzt mit dem Buch und mit den Reaktionen darauf?
Mit den Reaktionen, ja. Also die Reaktionen waren wie erwartet. Also wenn wir jetzt mit dem Negativen anfangen, ne, aus dem Woken-Bereich, das ist ja auch genau das, was im Buch beschrieben wird, was man kennt, die üblichen Totschlagargumente von Kontaktschuld und negative Buzzwords, die mit Woke-Kritik verbunden wird. Und der Hauptpunkt ist ja immer, dass das Wort Woke man gar nicht mehr in den Mund nehmen darf, quasi, weil das eben auch von rechten Kräften oder von rechtsextremen Kräften als Kampfbegriff genutzt wird. Ist immer. Und also wenig inhaltliche Argumentation von dieser Seite, wie erwartet. Und ansonsten habe ich sehr viel Zuspruch bekommen. Und ja, von Menschen, die einfach mich auch angeschrieben haben und gesagt haben, das war gut, dass das fühlte sich so an, wie als ob sie mir aus der Seele geschrieben haben. Und das ist für mich so die wichtigste Rückmeldung eigentlich, weil das ja auch mein Job als Psychologin so ein bisschen ist.
Ja, und das Buch wirkt auch sehr reflektiert. Also das, was mir gefallen hat, du nimmst einfach die Sache psychologisch sachlich auseinander und versuchst, die beiden Ebenen zu vereinen. Aber vielleicht zu dem Begriff, auch wenn das inzwischen ein Kampfbegriff ist, Woke. Ich meine, jede Sache hat ja immer mehrere Seiten. Es gibt ja, von der Intention war ursprünglich der Gedanke ja positiv, ein bisschen für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen, so wie viele Ideologien das machen. Was ist Woke und wo ist diese Tendenz oder diese Richtung abgedriftet?
Ja, das sind immer so die schwierigsten Fragen, sozusagen. Was ist Woke? Also wirklich auf das zu greifen und zu definieren. Wenn wir, also es gibt ja sogar eine Duden-Definition, weshalb ich auch den Vorwurf, dass man das falsche Wort benutzt, absolut nicht teile. Es ist eigentlich ein vollkommen harmloses Wort. Und wenn man nur nach Duden gehen würde, würde es ja eine positive Konnotation haben, eben besonders wachsam und engagiert gegen Diskriminierungen zu kämpfen. Und es ist allerdings so, dass wenn man sich eben mit dem Thema genauer beschäftigt und wenn man irgendwann merkt, okay, da gibt es einen gemeinsamen Nenner und da gibt es irgendwie eine Ideologie, eine Weltanschauung, wenn man dann da tiefer schaut, was sind da so die theoretischen Grundlagen, dann muss man Wokeness schon anders definieren. Und zwar grob zusammengefasst in dem Sinne, ist es eben eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass die westlichen Gesellschaften strukturell diskriminierend aufgebaut sind, strukturell rassistisch, strukturell sexistisch und es gibt noch andere Diskriminierungsformen. Und strukturell ist hier das Zauberwort. Also es geht nicht darum zu sagen, es gibt diese Diskriminierungen, sondern die Strukturen sind alle durchzogen von diesen Diskriminierungen und wir werden auch quasi mit unserer Geburt schon in diese toxischen Strukturen hinein sozialisiert. Und das ist sozusagen die Basis, von der alles Weitere dann ausgeht in diesem Glauben, sag ich mal.
Und Esther, wenn ich das richtig auffasse, dann die Zielgruppe der Privilegierten und die, sagen wir, machtausübende und unterdrückende Mehrheit sind weiße, wohlhabende Menschen. Das Interessante ist, dass diese Wokeness aus genau dieser Gruppe kommt, von weißen, wohlhabenden Menschen. Ja, wie kann man das erklären, dass man sich selbst eigentlich angreift, weil man besonders erleuchtet ist?
Genau, also ich bin nicht sicher, ob ursprünglich nicht tatsächlich die Woke-Bewegung in den USA von People of Color in Bezug auf Rassismus angestoßen wurde, aber sie wurde, vielleicht kann man sagen, von weißen Privilegierten gekapert ein Stück weit, sagen manche ja auch. Genau, also eben diese Gruppe von Menschen, die eigentlich in dem Sinne kaum betroffen ist. Aber aus verschiedenen Gründen eben sich diesen Theorien angenommen hat und sozusagen aktivistisch kämpft.
Weil Postmodernismus ist ja französische philosophische Richtung, die ist ja auch von, sagen wir jetzt, privilegierten weißen Philosophen mitentwickelt, und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Woken-Philosophie, oder nicht?
Genau, also ich bin kein Philosoph, und ich habe mich beim Buch auch versucht, darauf zu beschränken, so die Grundlagen der Philosophie irgendwie darzustellen, so, und auch für jeden verständlich, weil ich eben selber auch keine Philosophin bin. Ich kann da nicht so tief reingehen, wie es andere in anderen Büchern schon gemacht haben. Aber ja, man erkennt da eben diesen Ursprung, und es, glaube ich, besteht Einigkeit dahingehend, dass die Ursprünge eben in diesen akademischen philosophischen Theorien zu finden sind und sich weiterentwickelt haben. Und genau, also man kann sagen, auch zum Beispiel Judith Butler ist ja da ein ganz bekannter Name, die da sozusagen im Bereich Geschlecht sich da etwas entwickelt hat und sich das einfach weiter verbreitet hat quasi.
Und die gehen ja davon aus, dass man im Prinzip von der Realität fast alles konstruiert betrachten kann und die Konstruktion der Wahrheit immer Ausübung der Machtstrukturen ist. Genau. Und deswegen ist man in gewisser Art und Weise gegen alles, was aus der Vergangenheit kommt und aktuell das Ergebnis der Strukturen ist. Und wenn wir das jetzt mit Identitäten mit aufgreifen oder mit Geschlechtern, das wird ja auch im Prinzip in Frage gestellt und sich selbst widersprochen in gewisser Art und Weise, ja.
Genau, also es ist quasi immer die Grundannahme, dass das System toxisch ist, dass die Sozialisation falsch ist und dass sich sozusagen alles an den Machtverhältnissen ausrichtet und die Machtverhältnisse geändert werden müssen. Und wie du vorhin schon sagst, das Weißsein an sich ist sozusagen sind die Unterdrücker, wobei das auch immer nicht einheitlich definiert ist, also im klassischen Sinne nach Hautfarbe. Neuerdings gibt es diese Formulierung der weiß positionierten oder weiß gelesenen Menschen. Da kommt es dann auch wieder angeblich auf das Gefühl an oder auf was auch immer. Also es ist auch nicht konsistent, diese Theorie. Genau, und alles würde sich danach quasi nur nach Machtverhältnissen aus, und die weißen Heterosexuellen und Männer und so weiter sind dann diejenigen, die Unterdrücker, und die anderen sind die marginalisierten Opfer.
Das ist auch ein und das geht jetzt
Weißsicht quasi.
Und das geht jetzt ja auch so weit, weil du ja erwähnt hast, weiß positioniert, da kann jetzt ein sehr schwarz erfolgreicher Sportler oder Geschäftsmann weiß positioniert sein und auch zu den Unterdrückern gehören. Das ist jetzt die letzte Entwicklung, glaube ich.
Theoretisch, ja. Also das ist willkürlich, ne? Also das ist ein bisschen ein Stück weit willkürlich.
Okay, und die Identitäten, die spielen ja auch eine enorme Rolle. Man hat ja eine klare Einteilung, was mich ein bisschen stört, weil das eine kastenorientierte Einteilung und fast schon an Rassismus grenzend. Wie geht man das damit logisch um, dass man jetzt jemanden ausgrenzt? Wie wird das begründet?
Ich denke, in deren Weltsicht gibt es da keine Ausgrenzung, aber beziehungsweise doch schon. Es geht sogar so weit, dass auch gefordert wird, dass diese Ausgrenzung, Diskriminierung gegenüber Weißen als das richtige Mittel und auch das einzig richtige Mittel auch angesehen wird. Dass man sagt, wir müssen das, was wir alles erlitten haben durch euch, jetzt umkehren, und ihr müsst es auch am eigenen Leib spüren, und nur so bestünde überhaupt eine Chance auf Heilung? Das ist zum Teil sozusagen eine Annahme. Oder man sagt einfach, wenn man jetzt so radikal nicht denkt, sagt man, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil Rassismus in deren Definition, die Definition haben sich sehr ausgeweitet. Und ein Punkt ist eben, dass Rassismus nur bestehen kann, wenn es eine Kolonialgeschichte, eine Unterdrückergeschichte gibt, die es von Weißen gegenüber Schwarzen gibt. Und andersrum sei das eben nicht so. Deswegen kann es auch keinen Rassismus gegen Weiße geben. Und das ist einfach diese Weltsicht, und in die biegt man sich sozusagen alles zurecht. Und wenn man das weiterdenkt, kommt man ja dann zu Schlussfolgerungen. Man kann damit quasi alles rechtfertigen, eben auch die eigene Aggression und die eigenen Diskriminierungen auch letztlich.
Und du bringst einen sehr, sehr spannenden Begriff in diesem Kontext, Planwirtschaft der Gefühle. Da musste ich zuerst positiv schlucken, weil ich das so gelungen fand. Wie willst du das auflösen?
In der Schwierigkeit, die viele Leute auch haben, die sich mit Wokeness zu beschäftigen, eine prägnante, kurze Überschrift, Definition oder was auch immer zu finden, ist mir irgendwann das so eingefallen. Und weil ein Aspekt, den ich ja auch im Buch beleuchte, ist eben diese Spießerhaftigkeit, diese Zwanghaftigkeit, dieses alles regulieren wollen bis ins kleinste Detail, was ja auch eine totale Freiheitsbeschränkung in gewissem Maße mit sich bringt, in gewissen Hinsichten. Und Planwirtschaft ist eben das, ne? Also dass man eben versucht zu bestimmen, wie Menschen zu fühlen haben, zu sprechen haben. Und auch, wenn man zum Beispiel, letztlich läuft diese Ideologie darauf hinaus, dass man zum Beispiel politisch Quotenfolger fordert. Also man würde nicht nur Frauenquoten fordern, sondern würde in weiteren Schritten zum Beispiel Quotierungen nach Hautfarben fordern oder was auch immer. Und das ist letztlich ja alles eine totale Steuerung nach Plan, nach Quoten. Du hast gerade schon gesagt, in diesem Kastensystem. Genau, deswegen sage ich Planwirtschaft.
Und es gibt jetzt neue Tendenzen, oder vielleicht sind sie alt, für mich neu, dass man an den Universitäten bei einer Party extra Leute abstellt, die die Einhaltung der Planwirtschaft der Gefühle sagen absichern.
Ja.
Stimmt das?
Genau, das ist so ein neuer Trend. Awareness Teams nennt man das. Das passt auch in das Woke Mantra, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Das besagt, dass sozusagen bestimmte Gruppen, bestimmte Menschen, aber eigentlich generell Menschen immer geschützt werden müssen vor Mikroaggressionen. Also es ist nicht nur ein Schutz vor wirklichen sexuellen und gewalttätigen Übergriffen, sondern die Verhaltens- und Sprachgebote sind auch da wieder sehr eng. Man hat sozusagen so Aufpasser-Teams, wenn sich jemand unwohl fühlt, übergriffig kontaktiert fühlt, angesprochen fühlt, sind dann irgendwie diese Awareness-Teams da, die auch nach dem Grundsatz immer handeln, der Betroffene hat immer Recht und dem glauben wir grundsätzlich. Und letztlich auch hier schön in Anführungsstrichen abzulesen, diese Kontrollfunktion, diese Etablierung von Kontrollsystemen und dass man Menschen nicht zutraut, so miteinander friedlich umzugehen, und einfach glaubt, man müsste sie allumfänglich beschützen.
Aber ist das nicht kontraproduktiv? Die Menschen sind ja per se antifragil, und ich meine, in der Psychotherapie ist das ja bekannt, man muss die Menschen gewisse Störfaktoren aussetzen, damit sie sich dran gewöhnen und damit umgehen können. Wenn die in diesen Safe Spaces von allem beschützt werden, dann werden sie doch irgendwann in eine Depression landen, weil sie mit der Welt nicht zurechtkommen, weil Welt ist anspruchsvoll.
Das ist eben auch das, was ich dazu denke, wie ich das sehe. Es gibt natürlich Dinge im Leben, es gibt Kränkungen, es gibt Verletzungen, es gibt Übergriffe, die man als Mensch nicht aushalten muss und die auch schädlich auf die Gesundheit wirken. Das ist ja gar keine Frage. Es ist eben eine Frage des Ausmaßes. Und diese starke Ausdehnung sozusagen dahingehend, dass jegliche Konfrontation mit unangenehmen Realitäten und mit Kränkungen vermieden werden soll, führt einen Menschen letztlich in eine Vermeidungshaltung. Und die Resilienz, so nennen wir das ja in der Psychologie, die Widerstandsfähigkeit sinkt. Und wie du gerade schon gesagt hast, man lernt halt nicht mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, daran gegebenenfalls auch ein Stück weit zu wachsen in diesem Menschenbild und in dieser Schonhaltung, wenn sie eben ein gewisses Ausmaß, und das ist ja das Entscheidende, überschreitet, ein gewisses Ausmaß der Vermeidung.
Gibt es höhere Quoten der Depressionen bei den Leuten, die auf diesem Spektrum zu finden sind? Weil ich, soweit ich weiß, sind die konservativ eingestellteren Menschen tendenziell resilienter gegenüber Depressionen.
Genau, es gibt jetzt, also es gibt zu dem Thema Woke-Ideologie und Woke-Aktivisten gibt es ganz neue Forschung, da ist noch nicht viel. Da gibt es Korrelationen auch in Deutschland, die zum einen gefunden werden zwischen diesem Aktivismus und Narzissmus. Das ist ja auch ein großes Thema in meinem Buch, aber auch eine Studie Korrelation zu Depressivität und zu Angst. Das ist natürlich alles noch relativ neu. Was du jetzt ansprichst, ist Forschung eher in den USA, wo es ja quasi nur zwei politische Parteien gibt, konservativ und links oder Liberalen, die nennen sich, glaube ich, liberal anstatt links. Und da gibt es schon Forschung zu, wie du gerade sagtest, dass das linke Weltbild sozusagen, die Welt ist schlecht, die Welt ist ungerecht, das System ist falsch, wir werden alle falsch sozialisiert, einen durchgehend negativen Blick auf die Welt mit sich bringt, wenn man es in einem gewissen Ausmaß denkt und lebt. Das ist ja logisch, dass das nicht sozusagen lebensbejahend wirkt, sondern eher depressogen wirkt und hilflos aufmacht.
Ja, und ich glaube, das Thema dabei ist, wie gehst du dann mit Widrigkeiten des Lebens tatsächlich um? Ich habe ja eins gelernt, wenn man sich als Opfer fühlt, dann ist man machtlos und in so einem Ohnmachtszustand, weil man ja selbst nichts kann. Ja, man ist ja ein Opfer der Umstände und das ist keine günstige psychologische Position, glaube ich, weil die Selbstwirksamkeit fast am Boden liegt.
Ja, das ist so. Andererseits muss man auch sagen, dieser Opferstatus bringt auch gewisse Vorteile mit sich auf den ersten Blick. Und das ist ja auch so interessant, warum diese Opferhaltung so kultiviert wird und was haben die Leute davon? Es ist ein umgekehrter Narzissmus, weil durch diese Opferposition, durch diese besondere Opferposition oder durch eine besondere Identitätsposition man kurzfristig auch einfach verstärkte Aufmerksamkeit erhalten kann, zumindest von Menschen, die aus diesen Kreisen kommen und die auch ja eher woke, sag ich mal, drauf sind oder auch von entsprechenden Medien inzwischen. Ich würde sagen, zum Teil hat sich da auch so eine eigene Industrie schon gebildet, es ist nicht nur dieses Opfersein, aber auf lange Sicht ist es eben, also wenn man wirklich in dem Gedanken verharrt, ich gehöre zu einer diskriminierten Gruppe und ich habe es so schwer, und wenn man den Blick auch darauf richtet, dass sozusagen überall im Alltag mir diese Mikroaggressionen, das ist ja auch das Stichwort, diese Mikroaggressionen begegnen. Wenn ich meine Wahrnehmung so ausrichte, dann kann ich immer das finden, wonach ich innerlich quasi suche. Das ist, glaube ich, auch etwas, was dann auch oft nicht bemerkt wird. Also ich werde immer mehr finden, wenn ich genauer hingucke, wenn ich es finden will, sozusagen auch.
Energie folgt dem Fokus. Wenn du den Fokus permanent auf diese vermeintliche Mikroaggression lenkst, dann Confirmation Bias kommt zutage und dann sieht man das überall, ohne das sehen zu müssen. Und das belastet auch einen. Deswegen ist ja den Fokus aufs Positive macht das Leben ein bisschen lebenswerter als aufs Negative permanent.
Genau. Also wobei da ich auch immer sage, also es gibt ja wirkliche Diskriminierung oder andere toxisch wirkende Erfahrungen, da ist natürlich dann nicht irgendwie problematisch oder ungesund, das auch wahrzunehmen und auch berechtigt zu fühlen und zu sagen, ich bin hier Opfer geworden. Aber mir geht's halt immer um das Ausmaß und auf dieses wahnsinnig ausgeweitete, generalisierte, ne?
Esther, aber in den letzten, sagen wir, 60, 70 Jahren hat ja die Gesellschaft einen enormen Fortschritt gemacht, sowohl moralisch wie auch was die Rechte und auch Diskriminierungsgrade anbetrifft. Das wird gefühlt nicht angenommen, weil man sagt, es gibt noch sehr viel zu tun und die Strukturen sind einfach per se für immer rassistisch, zum Beispiel jetzt.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss sich das begreiflich machen, dass es in der Linken, es tut mir leid, dass ich das so pauschal sage, aber es ist nun mal so, in dieser Weltsicht, dass sozusagen alles, die Gesellschaft immer schlecht ist und falsch ist, dass es da nie einen Zufriedenheitsendpunkt gibt. Ja, also es ist immer...
Man kommt nie an.
Man kommt nie an. Es ist immer noch, es muss immer noch weiter emanzipiert werden. Und diese Dynamik ist gar nicht bewusst. Diese Dynamik ist nicht bewusst. Und egal, ob es objektiv besser wird, was objektive Zahlen sind, das zählt schon gar nicht mehr. Also wir hören das in den Nachrichten ja. Ich habe es heute im Radio erst wieder gehört. Rassismus, es hat in den letzten Jahren einen so und so viel prozentigen Anstieg gegeben, wenn man genauer hinschaut. Ich hatte leider für mein Buch jetzt nicht mehr die Zeit, aber andere haben das gemacht. Ich habe es nur an manchen Stellen prüfen können. Andere haben das noch ausführlicher geprüft, dass die Zahlen sinken. Ja, und also das ist einfach ein Auseinanderklaffen von Realität und Wahrnehmung. Und deswegen muss man sich klar machen, es ist, man braucht dieses Problematisieren in dieser Ideologie. Man braucht es problematisieren.
Und diese Narzissmusentwicklung, ich meine, das ist ja sehr, sehr stark ausgeprägt, weil diese Virtual Signaling, dass man versucht, durch eigenes Verhalten moralische, positive Botschaften zu senden, das ist ja auch da besonders stark ausgeprägt.
Genau, also das haben wir wirklich extrem, ich finde es manchmal auch wirklich kaum noch auszuhalten, wo man wirklich den Eindruck hat, es geht kaum noch um die Sache, sondern es geht darum, sich selber eben als woke, als fortschrittlich, als guter Mensch in Szenen zu setzen. Und das hat einen deutlichen narzisstischen Gewinn. Und deswegen finde ich es gut, in Anführungsstrichen, dass man das jetzt auch in ersten Studien schon so klar messen kann, die Korrelation zum Narzissmus mit diesen Aktivismusformen, sogar bis ins Psychopathische zum Teil. Okay. Ich habe ja auch den Aversionsaspekt, habe ich im Buch aufgeführt. Also genau.
Und wenn ich jetzt die psychologische Reaktanz der Menschen, quasi sie dem zu stellen, betrachte, gibt es jetzt eine Gegenreaktion? Ist zum Beispiel auch die AfD zu gewinnen? Sind sie nicht darauf zurückzuführen, dass die Menschen einfach sich dagegen stellen? Ist das nicht ein Teil deren Erfolges?
Ein Teil, genau. Ein Teil von, ja, von mehreren, glaube ich.
Klar, das ist ja multikausales Thema.
Genau, also es gibt, wenn man jetzt über die AfD spricht, da gibt es natürlich viele Gründe, die dazu führen. Aber ich glaube, also die Reaktanz findet statt. Man sieht es im Bereich dieser Gender-Thematik, sieht man es auf sozialen Medien, sieht man ein Übermaß an Kommentaren von Menschen, die einfach nur sagen, ich bin tolerant, aber ich kann das nicht mehr hören, weil man ständig damit beschallt wird und die Leute gar nicht verstehen, also so in welchem Ausmaß und die Regenbogenfahnen überall gehisst werden, in Unternehmenslogos auftauchen und so weiter. Und es ist einfach zu viel und es löst bei einem Teil der Menschen dann das Gefühl aus, ich werde hier überrannt, und dann in Kombination mit den Gendern zum Beispiel, Gender als sprachhygienische Maßnahme, die einem da quasi aufgedrückt wird, mehr oder weniger, das kann eben dann so ein Widerwillen, eine Trotzreaktion hervorrufen und im schlimmsten Fall auch ins Gegenteil schlagen, ja.
Esther, aber diese Sprachkontrolle, sowohl für Postmodernismus wie auch für Wokeness, sind das sehr, sehr wichtige Bestandteile deren Politik. Ja, worin liegt das und was ist denn das Ziel?
Man geht davon aus, dass die Sprache Realität schafft, dass die Sprache sozusagen eine unglaublich starke Wirkung darauf hat, wie Menschen wahrnehmen und sich letztlich auch verhalten. Und die Sprache wird hier massiv überschätzt. Und deswegen kommt es dazu, dass man da immer weiter sozusagen rumdoktort an der Sprache. Ja, nicht nur in dem Gender-Sinne, sondern auch bestimmte andere Begriffe sozusagen problematisiert werden. Genau, also man schreibt halt einfach der Sprache so eine enorme Bedeutsamkeit zu. Und deswegen will man sie eben ändern.
Okay, und gelingt das denen? Außer, dass man Angst hat, etwas zu sagen, weil man dadurch wirklich mit einem Shitstorm überschüttet wird?
Ja, also es ist halt die Frage, ob es auf Dauer gelingen wird. Was wir ja sehen können, ist, dass wir in Behörden und so weiter, wenn man auf irgendeine Website geht und mehr auch in Institutionen, im Fernsehen, dass wir die gegenderte Sprache immer häufiger hören. Das ist ja ein Fakt.
Nicht in Bayern demnächst, oder?
Ja, Bayern macht ja jetzt sozusagen die Gegenreaktion. Aber Fakt ist, es wurde einfach von dieser intellektuellen Szene durchgesetzt, die ja auch an den Hebeln sitzt, die ja sozusagen in Medienhäusern sitzt und. Die gleichzeitig haben wir die Umfragen in den Bevölkerung, in der Bevölkerung, die eben 70-80% Gendersprache ablehnen. Und da könnte man schon sagen, die Penetranz, mit der man versucht, es einfach durchzusetzen, die ist einfach beachtlich. Und das haben wir generell bei der Wokeness. Das ist sehr aggressiv, penetrant, um jeden Preis immer weiter durchgepusht wird. Und das ist eben die Frage. Und wir brauchen ja mittlerweile schon solche repressiven, könnte man sagen, Maßnahmen wie in Bayern, wo es heißt Genderverbot. Eigentlich ist es ja nur eine Durchsetzung der geltenden Regeln, dass man das mittlerweile schon braucht sozusagen, weil es keine Diskussion mehr wirklich gibt und sozusagen, weil es halt einfach durchgedrückt werden soll im Kulturkampf. Das ist eigentlich beachtlich, finde ich. Und wie das letztlich ausgehen wird, ich weiß es nicht.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Esther, was ich auch beobachten kann, dass eine massive Einengung des Diskursraums zu beobachten ist, weil eigentlich ist die Bereitschaft, von diesem Spektrum mit einem zu diskutieren, ja gar nicht da, weil auch wenn man statistisch, ich meine, Gender Pay Gap, wenn man das wirklich auseinander nimmt und tatsächlich die statistischen Unterschiede anschaut, dann ist es diese systemische Diskriminierung, die ist kaum festzustellen, weil in einer Firma für gleichen Job mit gleicher Leistungsperformance die Männer und Frauen gleich viel bezahlt werden, nicht jedoch im Schnitt, weil da unterschiedliche statistische Einflussfaktoren spielen. Da kannst du aber nicht mit den Menschen darüber diskutieren, weil man da sofort abgecancelt wird. Wie geht man denn mit diesem Thema um?
Damit, dass man abgecancelt wird und nicht diskutiert?
Nee, damit man diesen Diskurs wieder öffnet oder dass man wirklich was Konstruktives aus diesen Botschaften herausnimmt.
Ja, also ich weiß nicht, derjenige, der da die Lösung hat und der hätte schon irgendwie einen Preis bekommen, weil das ist ja das, was auch immer wieder besprochen wird, was beklagt wird. Und ich denke, es ist ein, ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, weil man das Gefühl hat, okay, es ist einfach, es bilden sich Fronten und es ist alles so überpolitisiert und wie kommt man da wieder raus? Und ich bin da auch ein bisschen ratlos. Ich denke, dass es eine Zeit brauchen wird, in der man überhaupt eine breitere Bevölkerung darauf aufmerksam macht. Es gibt hier sowas wie Polarisierung. Es gibt so etwas wie, das Politische dringt ins Private zu sehr. Wollen wir das so? Das ist alles nicht gesund. Das ist alles zu viel. Wir müssen wieder ein Stück weit entspannen, nicht alles so hysterisch sehen, dass das einfach noch eine Zeit lang dauern wird. Und natürlich auch mit abhängig ist von politischen Verhältnissen. Wenn wir die politischen Verhältnisse so haben wie derzeit, wo ja eine Partei regiert, die sozusagen diesen Woken-Kulturkampf nicht genug kriegen kann und das auch immer weiter rigoros durchsetzt. Ja, also dann ist klar, wohin die Entwicklung weitergehen wird.
Für mich war das auch ein bisschen beängstigend. Ich komme ja selbst aus Usbekistan. Ich bin sozusagen aus dem sozialistischen System geflohen, als das zusammengebrochen ist. Und ein Teil von dieser Bewegung ist auch kollektivistische Orientierung, dass die Individualität nicht so stark im Fokus steht wie die Gruppenorientierung. Und das ist da, wo ich persönlich sehr, sehr sensibel bin und sage, okay, ich möchte lieber für meine individuelle Freiheit einstehen, als jetzt ein Teil des Kollektivs zu sein, was auch pauschal beschuldigt oder entlastet wird.
Ja.
Ist das, kannst du das auch beobachten? Wird das auch in Deutschland immer mehr, in den USA ist ja sehr, sehr stark ausgeprägt.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das in den USA ist. Also weil man ja da nicht lebt, man bekommt es so nicht mit. Man hört nur immer irgendwie so Schreckenshorror-Szenarien. Eigentlich sind die USA ja auch immer sehr auf Individualität ausgelegt gewesen. Wir haben halt in der Wokeness, einerseits haben wir schon diese Betonung der Individualität in diesem zum Beispiel Neuerfinden von Geschlechterformen und so weiter. Das sind ja immer neue Identifikationsschablonen quasi, die auf den ersten Blick könnte man ja sagen, ja, das ist ja, schafft ja noch mehr Freiheit. Es ist ja Freiheit für das Individuum. Ich kann mich identifizieren als was ich will, wie alt ich bin vielleicht auch und so weiter. Also es ist alles sozusagen meine individuelle Freiheit einerseits. Andererseits haben wir aber dieses Kollektivistische drin und das ist eben das klassisch Linke sozusagen, das Denken in Gruppen und das Denken übermäßig in für das Allgemeinwohl müssen wir planwirtschaftlich das so und so regulieren, müssen die Sprache regulieren, dass sozusagen die Gesellschaft ändern und dieses wir alle müssen das und das machen. Und wer abweicht davon, weicht eben von einem Meinungskorridor ab und die individuelle Meinungsfreiheit ist halt in Bedrängnis.
Ja, aber alle sagen, darf man auch nicht, weil die Toleranz irgendwo da endet, wo die eigenen Ansichten nicht mehr geteilt werden. Hast du Erfahrungen gemacht, irgendwo bei einem Vortrag oder Signieren von Büchern, dass da jemand sich ein bisschen angefeindet hat?
Nein, im realen Leben habe ich solche Erfahrungen tatsächlich nicht gemacht. Aber
später
würde ich es machen, wenn ich irgendwie Vorträge halten würde oder sowas, ich nicht mache. Aber online natürlich, klar, so online, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne, das Wirkliche, es ist einfach, wenn man mehr als 5 Gehirnzellen hat, dann durchschaut man das ja auch. Das sind ja immer dieselben Muster und es ist so ermüdend, es ist einfach, also ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Es ist einfach vollkommen destruktiv und es sind immer dieselben Schallplatten und es bringt einfach nichts. Es fühlt sich so sinnlos an, man kommt mit diesen Leuten auf keinen Nenner.
Das ist ja die Gefahr, dass der Diskurs nicht mehr möglich ist, weil wenn man sich nicht mit Worten zurechtfinden kann, dann gibt es immer wieder Tendenzen zu Gewalt. Und deswegen ist ja die Redefreiheit so wichtig ist. Und deswegen diese Cancel Culture ist insofern sehr gefährlich für die Demokratie und Demokratieverständnis.
Ja, total. Toleranz ist wichtig. Und das ist ja dann auch wieder das Absurde, dass diese Bewegung sich als so tolerant sieht, aber es ja nicht ist. Also Toleranz gilt da eben nur in einem ganz bestimmten Sinne und man schafft es nicht, wenn jemand eine andere Ansicht hat zu bestimmten Themen, ohne Stigmatisierungen auszukommen, ja, ohne Stigmatisierung, Kontaktschuld und.
Was ist Kontaktschuld, Esther?
Kontaktschuld ist, wenn du, die geht so weit, dass wenn du, wie gesagt, das Wort Woke benutzt, bist du in Kontaktschuld mit, in Deutschland mit AfD oder Rechtsextremen, die auch Woke sagen, also im negativen Sinne.
Okay.
Oder wenn du ein Interview beispielsweise in den falschen Medien gibst, das ist ein klassischer Fall von Kontaktschuld.
Okay, und wie nennt man diese Bewegung, wenn man Woke nicht sagen darf, weil man das als Kampfbegriff sofort in der AfD-Ecke verortet wird? Wie nennt man das dann?
Ja, also wenn es nach denen geht?
Genau. Was ist deren bevorzugte Definition?
Ja, da gibt's keine einheitliche, soweit ich weiß. Also wenn, dann darf man Woke nur im positiven Sinne verwenden, aber das geht nicht mehr, weil es ja schon von Rechtsextremen zum Kampfbegriff geworden sei.
Okay.
Also eigentlich oft wird auch gesagt, was soll das sein, Wokeness? Das gibt's gar nicht. Also dieses gibt's gar nicht irgendwie, diese Bewegung. So, das ist doch das Normalste der Welt, dass Menschen für Toleranz und so streben. Das ist ja keine besondere Bewegung. Das sind aber uninformierte Leute, die kennen sich gar nicht aus mit den Entwicklungslinien dieser Denkschule und was da stattgefunden hat. Also das ist schlichtweg einfach nicht wahr. Es gibt andere Autoren, die nutzen solche Wörter wie Identitätspolitik oder Moralspektakel, irgendwas mit Moral, ja, gemeint ist immer irgendwie das Ähnliche. Und ich persönlich finde es absurd und will mich davon distanzieren, dass ich bestimmte Worte nicht nutzen darf, wie eben das Woke-Wort, weil ich dann in eine falsche Ecke gestellt werde. Ich will mich einfach diesem Denken nicht beugen und deswegen lasse ich mir da auch nichts mehr vorschreiben, dieses Wort zu nutzen oder nicht. Das ist ja absurd. Und man beugt sich dem, wenn man sich dem immer weiter beugt, man merkt zum Teil gar nicht, wie sehr diese Bewegung und diese Seite quasi immer mehr einengt. Und am Ende ist nichts mehr übrig, was man noch sagen darf, mit welchen Medien man noch sprechen darf, nur mit deren Seite quasi, ja.
Ich glaube, deren Philosophie oder sagen wir die Taktik, immer in kleinen Schritten voranzuschreiten, weil dann ist die Sensibilisierung des Verlustes zu spüren ist und dann nach 30 Jahren plötzlich spürt man, dass das sehr laut geworden ist und dass man sehr viel verloren hat.
Hm? Ja, zum Teil gibt es vielleicht da auch Taktiken dieses schrittchenweise Vorgehen und viele Menschen sind sich ja auch gar nicht bewusst, dass verschiedene Themen einen gemeinsamen Nenner haben. Oder zum Beispiel, wenn es um die Diskussion Transsexualität geht. Yes. Dann glauben die Menschen, wir reden jetzt hier nur über dieses eine Gesetz und es geht jetzt hier nur um diese Gruppe von Transsexuellen. Die kennen aber gar nicht den ganzen theoretischen Überbau von Judith Butler angefangen, Gender-Theorien und dass zum Beispiel da letztendlich das Bestreben dahinter steckt, das Geschlecht grundsätzlich abzuschaffen. Also es hört sich ja wahnsinnig an, weil als normal denkender Mensch weiß man kann es ja nicht abschaffen. Aber es ist von vornherein sozusagen das Ziel dieser Bewegung gewesen, dass Geschlecht wird mit Patriarchat gleichgesetzt, wird als toxisch wahrgenommen und letztlich soll es beim Menschen kein Geschlecht mehr im biologischen Sinne und letztlich auch nicht mehr im gefühlten Sinne, bestenfalls nur noch im gefühlten Sinne geben. Es soll eigentlich vollkommen irrelevant sein. Und diese übergeordneten Dinge, die dahinter stehen, kennen natürlich viele Menschen nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber aufzuklären. Genau.
Aber warum ist ausgerechnet Geschlecht so symbolträchtig für die? Warum ist diese Verwirrung um die Geschlechter so wichtig? Was soll das bringen als übergeordnetes Ziel, Esther?
Warum das so wichtig ist, ich glaube, weil eben viele dieser Theorien aus dem feministischen Bereich kommen und da sozusagen ja auch die Annahme besteht, dass es ein patriarchales System nach wie vor gibt, dass es zu überwinden gilt und deshalb man irgendwie sagt, auf die Idee gekommen ist, Geschlecht, diese Geschlechterstereotype, die es ja auch gibt, die ja schon so total gelockert worden sind, die müssen wir komplett, müssen komplett abschaffen. Also einfach, weil es eben sehr stark mit feministischen Strömungen verbunden ist.
Aber wenn das jetzt aus dem Feministischen kommt, wie kann dann der Rowling, die eigentlich eine Feministin war, so stark von der Woken-Bewegung angefeindet sein und gecancelt?
Also soweit ich weiß, gab es im Feminismus immer schon unterschiedliche Strömungen und auch Spaltereien und Streit. Ich habe mich selber nie als Feministin gesehen, deswegen bin ich da jetzt nicht so tief drin. Aber da ist eben diese Konfliktlinie entstanden und sobald man eben dort nicht auch mehr auf Linie ist, wird man dann halt dort auch wieder massiv ausgegrenzt und dann gibt es neue stigmatisierende Worte dafür und das, was mit J.K. Rowling passiert ist, ist dafür das Beispiel schlechthin und das zeigt wiederum diese Intoleranz dieser Bewegung und genau.
Okay. Was mich auch überrascht hat, ich glaube, das war auch bei dir in deinem Buch, das Thema Prostitution. Wenn man die feministischen Bewegungen von früher anschaut, war, glaube ich, Prostitution nicht unbedingt eine bevorzugte Berufsausübung für Frauen aus der feministischen Brille heraus. Bei Wokeness ist es ein bisschen anders, oder?
Ja, Sexarbeit heißt das ja jetzt, ne? Also man geht davon aus, man deutet es um, man möchte Frauen emanzipieren. Und in dem Sinne deutet man es einfach um als etwas Selbstbestimmtes. Und es gibt auch einen Bruchteil von Frauen, die dieser Tätigkeit auch im emanzipierten Sinne eventuell nachgehen, in dem Sinne, dass sie einfach da nicht irgendwie Machtverhältnissen unterlegen sind, die sie unterdrücken und einengen und ausbeuten. Aber die Mehrzahl der Prostituierten lebt in bescheidenen Verhältnissen. Und das ist auch so eine Realität, die da weitgehend ausgeblendet wird.
Und Pornografie spielt auch eine ähnliche Rolle in der Perspektive, glaube ich.
Ja. Genau, das ist ähnlich quasi. Also das setzt man auch. Zum Teil gibt es auch da wieder Aktivisten dafür. Es gibt ja für alle möglichen Unterbereiche da Neues auch dieses Polyamorie-Thema, das wird noch groß kommen.
Inwiefern? Gegen Monogamie oder gegen Polyamorie?
Gegen Monogamie.
Okay. Aber ist das nicht so, dass man für einfach alle konservative Strukturen wie Familie, Monogamie, egal was, dass man genau das angreift, sogar Geschlechter, evolutionsbedingt auch mit angreift? Ja.
Genau, man greift alles Konservative an, in dem Sinne alles, was alt ist, was sich bewährt hat, möchte man verändern und man glaubt auch da, dass es eine Befreiung für Menschen wäre, wenn sie nicht mehr monogam und nicht mehr in einer Ehe leben. Und es sind einfach diese zig Themenbereiche, man muss einfach verstehen, es soll in das Privateste der Menschen sozialistisch, ich sage es jetzt einfach mal so, eingegriffen werden, es wird immer gesagt, wir wissen, was das Richtige ist, was das Befreiende für euch ist. Und das ist es ein Kulturkampf. Ja, deswegen passt auch der Begriff Kulturkampf.
Aber es ist ja nicht nur Kulturkampf, sondern das ist auch Systemenkampf, weil man auch das Kapitalistische mit ablehnt, oder?
Ja, auch. Also das ist ein klassischer linker Tradition. Es gibt natürlich jetzt auch Linke, die sagen, Moment mal, ihr seid eigentlich gar nicht, die Woken sind gar nicht antikapitalistisch. Ihr passt euch in dem kapitalistischen System nur an, mit euren Identitätsschablonen, die ihr wieder vermarktet und so weiter. Aber im Grundsatz ist es schon eine Bewegung, die das bestehende System grundlegend verändern will. Und ich denke auch in dem Sinne, dass sie antikapitalistisch ist.
Und warum setzen sich diese Gruppen nicht für die Rechte der Frauen, zum Beispiel in Iran oder in Afghanistan, ein? Weil da ja eine eindeutige Unterdrückung zu beobachten und zu sehen ist. Warum protestieren sie nicht vor den Botschaften oder fahren nicht rüber und kümmern sich drum dort vor Ort?
Ich weiß nicht, ob man sich gar nicht dazu positioniert, Grundsätzlich betrachtet man natürlich alles lieber, was hier in der Nähe ist und was bequemer.
Was nicht wehtut.
Was nicht wehtut, genau, was bequemer ist, sozusagen anzuprangern. Und auch dieses Thema, dass man sehr zurückhaltend ist, was zum Beispiel so eine Kopftuchkritik oder die Rolle der Frau im Islam wäre oder ist, da ist man sehr zurückhaltend, weil man Muslime als Minderheit sieht, die auch diskriminiert wird und ständig auch Rassismus ausgesetzt ist. Also ist das eher eine Opfergruppe und die würde man auf keinen Fall kritisieren. Da würde man das sozusagen, man versucht, auch das Kopftuch und so weiter als emanzipatorisch umzudeuten. Das passiert eher, ja. Und man sieht auch schon Verbindungen in Deutschland zwischen islamischen Bewegungen und Wokeness, auch mit zwischen, sag ich mal, radikal islamischeren Menschen jetzt auch im Zuge des Nahostkriegs und Themas.
Queers for Palestine.
Genau. Ja.
Okay, aber das ist jetzt die Frage, wie lange sie dort überleben würden, das wird nicht betrachtet, ja, wenn sie da spazieren würden in dem Land.
Da wurde letztens, gab es mal einen Artikel dazu, wo es irgendwie hieß, ja doch, wir wissen schon, dass das jetzt für uns nicht gut wäre, aber wir wollen das ja auch, wir wollen das überwinden, wir wollen das emanzipieren. Und das ist wieder das Schöne daran, da gibt es dann sehr viel Arbeit, da gibt es dann, das ist sozusagen das nie
endende wollende Schleiche.
Der nie enden wollende Kampf und man hat immer was zu tun und das ist schon fast größenwahnsinnig, kann man ja in dem Fall sagen.
Esther, es gibt ja fast in jedem Lager irgendwann so gewisse Enttäuschungen, wenn man nicht so weit kommt, wie man erwartet hat oder man wird erleuchtet. Da sind zum Beispiel sehr, sehr viele Sozialisten und Kommunisten, Marxisten, die haben irgendwann begriffen, dass das gar nicht so einfach funktioniert und haben sich aus dieser Blase dann entfernt. Gibt es auch hier diese Tendenzen, wo du sagst, da beobachtet man, dass die Leute plötzlich merken, dass sie nicht weiterkommen und diese Identitätspolitik nicht unbedingt gewinnbringend für die Menschheit ist? Hast du das beobachtet oder gehört?
Man hört von Einzelfällen von Menschen, die sagen, ich war mal Boka-Aktivist und ich war sehr da drin und haben irgendwann sich davon gelöst, aber das sind ja immer Einzelfälle, wie in jeder extremen Ideologie sozusagen, dann mal Menschen sich davon wieder entfernen. Weil es ja auch so ist, dass innerhalb dieser Communities man sehr schnell wieder angeprangert wird, wenn man ein falsches Wort sagt. So, da muss man sich dort entschuldigen und so Reue zeigen. Dann bekommt man eine Chance, aber ansonsten ist man dann auch ganz schnell draußen. Man muss generell einfach auch nicht darauf setzen, diese Hardcore, sag ich mal, Woken irgendwie zu überzeugen. Das ist unmöglich. Man muss darauf setzen, die breite Bevölkerung aufzuklären und da auch Gegentendenzen zu entwickeln.
Und jetzt ist das für mich nur interessant, vom Logischen her betrachtet, bei diesen medizinischen Eingriffen, um die Geschlechtsänderung herbeizuführen. Rein von der Logik her ist eigentlich das biologische Geschlecht irrelevant. Es geht ja darum, wie man sich fühlt. Wieso muss man dann den Körper ändern? Weil es ist ja sowieso irrelevant.
Genau. Also das kann ich dir auch nicht beantworten. Weil das ist einer von vielen Widersprüchen in diesem ganzen Gender-Bereich. Es gab, weiß ich nicht, ob immer schon, aber gerade aus der Psychologie ist das bekannt. Es gibt eine sehr kleine Zahl von Menschen, die die Diagnose früher der Transsexualität bekommen haben, als es noch eine Diagnose war, wo zum Teil dann auch ein sehr zeitlich überdauernder Wunsch bestand, wirklich geschlechtsangleichende Maßnahmen zu machen und im anderen Geschlecht zu leben. Und wenn wir davon ausgehen, dass es das gibt und dass das auch eine Realität ist, wurde diese Gruppe auch im Sinne dieser gesamten Gender-Ideologie ein Stück weit instrumentalisiert für diese Erzählung, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und dass wir geschlechtsneutral geboren werden. Nur man merkt halt nicht, dass sich gerade die Gruppe der Transsexuellen überhaupt nicht für diese Ideologie eignen, weil es eigentlich ein kompletter Gegenbeweis ist. Weil die Transsexuellen quasi bestätigen, dass sie von einem ins andere Geschlecht wollen, dass es also zwei Geschlechter gibt und dass es eben gerade nicht egal ist, wie die Biologie ist, dass es einen starken Wunsch nach einer Änderung der Biologie gibt. Das sind alles so Widersprüche. Man sieht jetzt halt neuere Entwicklungen. Es ist dieses non-binäre Thema, was jetzt mehr aufkommt. Man sagt einfach, ich bin non-binär, ich fühle mich weder männlich noch weiblich oder mal mehr das eine, mal das andere. Das ist eigentlich einfach, das sind so Entwicklungen, Trends, die alle in diesem Glaubenssystem einzuordnen sind, dass Geschlecht letztlich irrelevant ist. Aber man sieht ja, wie relevant es ist, weil so viel Bohai drin gemacht wird.
Ich bin da absolut tolerant. Das heißt, ich überlasse den Menschen so zu sein, wie die sein wollen. Ich glaube, es wird dann nur schwierig, wenn man jemandem eigene Identität als Zwangsmaßnahme aufzwingt. Aber wenn man jetzt sich als junger Mensch oder auch nicht junger Mensch sich für die Gerechtigkeit einsetzen möchte, aber das konstruktiv macht, was würdest du den Menschen empfehlen? Womit sollen sie sich da auseinandersetzen?
Für Gerechtigkeit einsetzen. Ich bin ehrlich gesagt, Gerechtigkeit ist so ein Riesenthema. Ne? Und ich spreche es ja auch im Buch an, dass es die Welt ist ungerecht. Und natürlich können wir gegen gewisse Ungerechtigkeiten auch was tun und gegensteuern. Aber wir werden keine perfekte Gerechtigkeit, ist unmöglich zu etablieren. Und ich finde diese ganze, dass man einen gewissen Blick darauf hat und dass man natürlich nicht total blind durch die Welt geht und dass, aber Menschen haben das ja auch schon in sich, die meisten zumindest. Also wenn man
Prosozialität.
Genau, wenn man Ungerechtigkeiten wahrnimmt und so weiter. Es braucht nicht erst diese Erziehungsprogramme und schon gar nicht im Sinne von so einer Gehirnwäsche von falschen Realitäten zu sagen, überall ist Rassismus und die Frage nach der Herkunft ist Rassismus und so weiter. Das ist kontraproduktiv, ne?
Esther, wir werden jetzt gecancelt, weil wir beide nicht beurteilen können, was Rassismus ist. Du bist eine Frau, da bist du jetzt schon ein bisschen diskriminiert. Ich bin jetzt ein Ausländer. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen diskriminiert, aber sonst dürfen wir eigentlich darüber gar nicht reden, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist. Das wäre jetzt ein Argument von vielen diesen Gruppen. Ich weiß nicht, ob das bei dir oder bei Professor Falk im Buch war, dass die Menschen, die sich moralisch erhobener fühlen, weniger spenden oder weniger helfen.
Ja? Das habe ich auch drin gehabt im Buch.
Ja, weil ich habe mit Professor Falk über diese ökonomische Verhaltensmuster gesprochen und der hat da ähnliche Auffassung wie du, dass die Menschen dazu tendieren, wenn sie sich schon erhoben haben, dann sagen, okay, ich habe genug gemacht und dann helfen sie weniger.
Genau, also wenn man tatsächlich mal in Studien geschaut hat, auf das tatsächliche Verhalten, gab es da nicht eine Korrelation in dem Sinne, wie man es vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde, dass diejenigen, die sich als prosozial und altruistisch einschätzen, auch tatsächlich dann helfen. Also oftmals ist es einfach auch viel Schein. Ja, und das ist einfach auch so das Nervige daran.
Ich würde mir wünschen, dass wir einfach prosozial handeln und den Menschen helfen, die Hilfe benötigen und nicht versuchen, die Menschen so zu verändern, wie es uns beliebt. Und das, glaube, das wird auch nicht funktionieren auf Dauer und abwarten. Esther, wir haben immer drei Fragen zum Abschluss unseres Gespräches. Die würde ich dir auch gerne stellen. Was würdest du deine 18-jährige Esther als Ratschlag geben, wenn du zurückreisen könntest in der Zeit?
Ja, gute Frage. Mit meiner jetzigen Lebenserfahrung hätte ich gern schon früher weniger Wert darauf gelegt, was andere Menschen denken und ja, hätte ich mich gern schon früher so frei gefühlt, wie ich es heute tue. Das fällt mir jetzt spontan dazu ein.
Schön. Als prosoziales Wesen ist das verdammt schwierig, unabhängig von den anderen zu leben. Ja.
Man kann es auch, man wird auch nicht komplett unabhängig, aber also es ist eine Frage des Ausmaßes sozusagen. Ich war früher auch sehr darauf bedacht, irgendwie bloß nirgendwo anzuecken und immer alles korrekt zu machen.
Aber Esther, wenn du so warst, ja, wie fandest du so viel Mut, ausgerechnet dieses Buch zu schreiben? Was war der auslösende Faktor?
Ja, also ich bin dann auch schon immer jemand gewesen, dass wenn ich irgendwas wahrnehme, wo ich echt ein starkes Störgefühl habe und wo ich von überzeugt bin, dass es irgendwie zum Beispiel was eine ungesunde Entwicklung ist oder wo man zumindest sich lohnt, was zu sagen, dann mache ich das auch. Weil ich sonst das Gefühl habe, dass ich mich selbst verraten würde. Und irgendwie das Thema hat bei mir was ausgelöst. Und es lag mir einfach auf der Seele. Und ich wollte darüber aufklären. Und mich bedrückt nach wie vor immer noch diese Stimmung, die zum Teil da ist und diese spaltenden Tendenzen. Und da kann ich von mir halt sagen, weil ich weiß von mir, ich kenne mich in meinem Inneren, würde ich mir wieder mehr Frieden und Versöhnung wünschen. Im Gegensatz zu vielleicht manch anderen, der von sich behauptet, für das Gute zu stehen, aber eigentlich eher auf Spaltung und auf Kampf aus ist. Und ich bin eben auch Psychologin und wenn ich den Eindruck habe, da ist etwas, was in so eine neurotische Richtung geht, dann ist das mein Job, dazu was zu sagen auch.
Und du bist auch eine Gutachterin. Das ist ja auch ein ungewöhnlicher Beruf. Den habe ich ja bis jetzt auch keine Berührungspunkt. Kannst du vielleicht kurz erklären, was du machst?
Genau, ich mache Gerichtsgutachten für Strafgerichte. Da geht es um die Fragen von Schuldfähigkeit bei Straftätern und Glaubhaftigkeit bei sexuellen Übergriffen.
Wow. Da hast du auch eine sehr interessante Zielgruppe, mit der du permanent reden musst. Ne? Das ist sehr, sehr spannend. Esther, und die zweite Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
Ja, das ist allerdings ein psychologisches Buch. In psychologischen Kreisen recht bekanntes und ist auch ein populär psychologisches Buch, und zwar Grundformen der Angst. Und Fritz Riemann, man mag das erkannt haben, in meinem Buch beziehe ich mich auch sehr oft auf ihn. Der hat einfach so vier Grundtypen der menschlichen Persönlichkeit basierend auf den Grundängsten mal versucht herauszuarbeiten. Daraus konnte ich sehr viel lernen, über wie Menschen gestrickt sind. Und also kann ich jedem empfehlen, das Buch.
Welche Grundtypen sind es, nur in nutshell?
Also der nennt, das sind natürlich zum Teil für Außenstehende ein bisschen verstörende Begriffe. Also es gibt einmal die Schizoid, das ist einfach viele denken an Schizophrenie oder so, ist es aber nicht, depressiv, histrionisch und zwanghaft. Man kann auch darüber streiten, wie man die nennt und ob es jetzt auch genau die vier sind, aber das Buch enthält sehr viele einfach sehr viel Richtiges und man muss es einfach lesen.
Okay, super spannend. Histrionisch ist, glaube ich, in der Verschwörungstheorie auch ein weit verbreiteter Begriff. Aber
das
spielt keine Rolle. Ich habe mich nur auf einen anderen Podcast vorbereitet zu Verschwörungstheorien. Deswegen.
Man findet es ja auch in meinem Buch wieder. Weil das auch so ein Element ist, wo ich das auf die Woke-Ideologie angewandt habe. Das ist im Prinzip das Bedürfnis, ewig Kind zu sein und in diesem kindlichen Narzissmus, wo alles möglich ist und wo es keine Grenzen gibt, bleiben zu können. Das ist
Peter Pan-Prinzip sozusagen.
Genau.
Oder Peter Pan-Komplex. Genau. Und Esther, jetzt kommt ein bisschen anspruchsvollere Frage. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
Ach Gott, das ist so eine Frage, ne? die man sich ja auch als Psychologe manchmal stellt, ob es das überhaupt gibt. Sinn.
Einige sind davon überzeugt, es gibt keinen Sinn des Lebens. Auch Psychologen.
Ich glaube, ich sage es mal ein bisschen nicht so groß gefasst. Ich glaube, dass es im Leben für uns sehr viel auf Beziehungen ankommt. Letztlich, dass so die Wurzel dessen, was uns wirklich zufrieden und glücklich macht, anders als Erfolg und Geld, wie wir oft glauben. Das ist so das, ja, was ich sagen kann dazu.
Sehr schön. Esther, ich bedanke mich herzlich und ich danke dir auch für deinen mutigen Schritt, dieses Buch zu schreiben, und ich freue mich, dass das Buch so einen Erfolg hat. Es war mir eine Freude, mit dir gesprochen zu haben.
Ja, danke auch für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.